Wir wollen sprechen über den Trans Day of Visibility. Dazu habe ich hier zwei Gäste im Studio und ich dachte mir, wir machen vielleicht anfangs mal so eine ganz kurze Vorstellungs- und Pronomenrunde. Ich fange einfach mal an. Im Alltag bin ich für die meisten, vor allem Cis-Leute, Daria und nutze sie ihr Pronomen. Ihr dürft mich aber auch gerne Dasha nennen und dann Day, den. Das ist eigentlich auch sehr cool, so ein bisschen die NB-ness sichtbar machen. Das ist ja auch unser Thema.
Ja, hi. Erstmal danke, dass wir irgendwie da sein können. Ich freue mich total. Ich bin Arte. Ich nutze keine Pronomen, also einfach meinen Namen quasi sagen. Und ja, ich bin Hauptorganisatorin zusammen mit meiner Kollegin hier vom Trans Day of Visibility in Halle.
Ja, ich gehöre auch mit zur Orga. Ich heiße Edna. Meine Pronomen sind sie, ihr. Letztes Mal hier im Studio habe ich noch den Namen Nina verwendet. Und ich freue mich, heute hier sein zu können.
Ich dachte mir, zu Anfang sprechen wir vielleicht einmal ganz kurz drüber, was der Trans Day of Visibility, der nun jedes Jahr am 31. März zelebriert wird, überhaupt ist. Vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen, wie er entstanden ist, wo das Ganze so herkommt, seine Ursprünge hat und wie ihr diesen Tag jemandem beschreiben würdet in Kürze, der noch nie davon gehört hat.
Also, wir waren das letzte Mal hier, da hatten wir angekündigt, dass wir den Trans Day of Remembrance, also eine Veranstaltung, wo man ermordeten und verstorbenen Transpersonen gedenkt, angekündigt hatten. Und ich glaube, das ist ganz gut, um zu verstehen, was der TDOV ist. Der ist nämlich noch gar nicht so alt wie der TDOA, also der Trans Day of Visibility. So, der TDOA ist Ende der 90er entstanden und etwa 10 Jahre später ist der Trans Day of Visibility dazugekommen, eben weil man nicht nur über Transpersonen reden möchte, wenn sie sterben. So. Und der TDOV ist eben ein Tag, der Transpersonen die Öffentlichkeit holen soll. Transpersonen, die im Alltag unsichtbar sind, weil sie entweder keine Community haben, nicht Teil davon sind, Angst haben müssen, Gewalt zu erleben, weil sie Stealth sind, heißt, dass sie vielleicht eine Transition hinter sich haben, dass sie Passing haben. Ich weiß nicht, soll ich die Begriffe mal erklären?
Oder? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob alle HörerInnen damit sowas anfangen können. Für uns sind das halt so selbstverständliche Begriffe, klar, aber ich
ja,
weiß
okay.
nicht,
wie voll, das ist. Voll so, für die Leute, die gar nicht wissen, was das alles heißt. Ja, es gibt viele Transpersonen, für die eine Transition ganz wichtig ist. Transition heißt, dass man anfängt, an seiner sozialen Wirkung zu arbeiten. Heißt, man ändert vielleicht den Namen, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Ändert die Kleidung, weil man sich irgendwie bisher immer angepasst hat an dem, was andere von einem erwartet haben, sich männlich, weiblich zu kleiden und davon irgendwie auszubrechen. Operationen können dazugehören, Medikamente können dazugehören. Und all diese Sachen können dazu führen, dass du möglicherweise dann auch aufhältst in der Öffentlichkeit als Transperson. Dass du gelesen wirst als Transperson, weil du aus diesen starren Geschlechtervorstellungen rausbrichst. Dann hast du in der Regel kein Passing, das heißt, du wirst als Transperson wahrgenommen. Es gibt Menschen, die haben Passing, die sind vielleicht, keine Ahnung, identifizieren sich als Frau, identifizieren sich als Mann, werden so auch wahrgenommen und für die Cis-Gesellschaft, also nicht Trans-Gesellschaft, ist überhaupt nicht klar, hey, das ist eine Transperson. Mhm. Die sind unsichtbar auf eine andere Weise. Eine andere Weise wie zum Beispiel Menschen, die überhaupt keine Transition haben können oder wollen. Und das sorgt halt für eine ganz heterogene Sichtbarkeit von Menschen in der Trans-Community.
Da sehe ich auch so ein gewisses Dilemma, darauf wollte ich vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Zunächst nochmal, ihr habt ja gerade schon dargestellt, dass der TDOV, also der Trans Day of Visibility, gewissermaßen das Gegenstück zum Trans Day of Remembrance oder auch Trans Day of Revenge oder ähnliches im November ist. Nicht nur zeitlich gesehen, weil es euch halt so im Jahr ziemlich genau gegenüber liegt. Sprich, statt um Trauer geht es jetzt hier um die Freude, also um die Freude, sich selbst gefunden zu haben und die Freude am Ausdruck und halt an der Sichtbarkeit. Und ich dachte mir, ich frage euch einfach mal, was konkret bedeutet denn Trans Joy für euch?
Also für mich bedeutet Trans Joy einfach eine Community zu haben. So, das ist das, glaube ich, was mir am meisten Freude bereitet, irgendwie ja, queer zu sein, meine Queerness gefunden zu haben. Weil wenn ich auf eine coole Veranstaltung gehe, die für queere Menschen von queeren Menschen ist, dann sehe ich da zum Beispiel auch total unterschiedliche Schönheitsideale, in denen ich mich vielleicht viel mehr wiederfinde oder wiederfinden möchte. Ich sehe, dass Leute mich sehen und meine Identität und nicht einfach, keine Ahnung, so wie wenn ich in der Post angesprochen werde, ah, junge Frau, dies, das. Ich habe das Gefühl, man wird irgendwie ernst genommen in seiner eigenen Identität und viele Leute teilen manche Sachen aber auch nicht, aber es herrscht auf jeden Fall irgendwie ein, finde ich, angenehmerer Diskurs und das gibt mir halt am meisten Freunde, so die Community. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch diese Organisation, also Veranstaltungen zu verschiedenen Themen für die Community, aber natürlich auch quasi, um über unsere Community aufzuklären. Und das ist das, was mir ja am meisten Freude bereitet. Wie ist das bei dir?
Also ich kenne eine Transperson, die Joy heißt, deswegen denke ich immer denke ich als erstes immer an diese Person, wenn jemand nach Transjoy fragt. Ja, ich finde es voll wichtig, über Transjoy zu reden, weil ich glaube, es geht vielen so, trans sein ist manchmal und vielleicht auch sogar einen großen Teil in deinem Leben halt etwas, was sich für dich anfühlt, als müsste es überwindet werden. Und wofür man sich schämen kann vor sich selbst, wo man sich selbst nicht in den Spiegel schauen kann, wo man Angst hat vor anderen Menschen, wo man Situationen meidet, gesehen zu werden. Trans sein fühlt sich manchmal auch an wie Nerf. Und über Trans sein in einem positiven Sinne zu reden, ist voll wichtig, damit man sich nicht verliert, manchmal in harten Zeiten. I don't know, ich bin jetzt 22 und ich bin so für den Großteil meines Lebens mit keiner unterstützenden Familie aufgewachsen, so hatte keinen festen Freundeskreis, weil ich queer bin, habe super viel Gewalt erlebt. Und erst jetzt habe ich eine chosen family, also meine eigene Familie, auf die ich mich verlassen kann, die ich in der Community gefunden habe. Und gerade Community ist das, was mir so das meiste gibt in meinem Leben.
Und nicht nur das, ich finde, es ist auch super schön, wenn man von diesen Zwängen, die die Gesellschaft einen aufbürgt, und das betrifft ja nicht nur Transpersonen, sondern eigentlich jede Person in unserer Gesellschaft, wenn man irgendwann diesen Punkt merkt, okay, erstmal, es gibt diese Zwänge, das bedeutet, dass mir irgendwas vorgesetzt wird, was ich machen soll, irgendwelche Erwartungen, die an mich gehalten werden. Und wenn man merkt, okay, es gibt diese Zwänge und ich kann aus denen tatsächlich ausbrechen. Ich muss mich nicht dafür entscheiden, das und das zu machen, nur weil meine Eltern das wollen oder weil eine Gesellschaft das will. Und dieser Punkt, wo man an diesem also zumindest war es für mich ein Befreiungsprozess irgendwie, das ist einfach, man fühlt sich einfach irgendwie mit mehr Möglichkeiten. Ich kann mich anders kleiden, ich kann anders aussehen, ich kann anders mit meinem Körper umgehen, mit anderen Körpern umgehen. Und das ist einfach total schön, da dann ja in so einer Queerness irgendwie sich selbst wiederzufinden, obwohl es ja eigentlich erstmal, also zumindest für mich, eine Veränderung war.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also das mit dem Community-Erleben, das finde ich, ist eigentlich auch das Wichtigste, denn man wird vielleicht manchmal denken, ja, Transjoy, das ist einfach so, ja, ich habe mich selbst gefunden, ich kann jetzt, wenn ich das denn möchte, irgendwie mich anders kleiden, irgendwelche medizinischen oder anderweitigen Maßnahmen ergreifen oder auch einfach rechtliche Maßnahmen, dass auf Briefen an mich jetzt ein anderer Name steht. Das ist alles gut und schön, aber das findet ja irgendwie alles isoliert für mich zu Hause statt und eine wirkliche Freude, die mich mitnimmt, die entsteht für mich halt eigentlich auch wirklich dann, wenn ich mich in Räumen bewege, wo queer sein, wo trans sein, wo das einfach normalisiert ist, wo ich mich nicht mehr wie das eine fremdartige Stück zwischen allem anderen fühle, sondern wo das einfach normal ist, wo ich vielleicht sogar eher eine der unscheinbareren Personen bin und andere noch anstarren und bestaunen kann und wow, wie toll sieht diese Person aus, wow, was hast du für coole Haare. Ich habe mal gehört, Komplimente für Haare seien queeres Flirten, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Jedenfalls, also ja, es einfach solches Erleben, das finde ich immer wieder großartig und das geht halt nur in Räumen, die nicht so cis-heteronormativ dominiert sind.
Voll, ich glaube, das ist auch total das Ding, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Land lebt, einfach so eine Community gar nicht hat. Also ich hatte das nicht in meiner Jugendzeit. An meiner Schule gab es quasi gefühlt keine queeren Personen. Also im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das nicht stimmt. Aber so damals gab es das bei mir nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird schon besser an Schulen, aber vor allen Dingen in den Städten. Und deswegen wollte ich nur nochmal alle vielleicht queeren Leute, die jetzt keine Community haben und vielleicht in der Schule als AußenseiterInnen agieren, nochmal Mut machen und sagen, es gibt solche Communities, es gibt diese Menschen. Und selbst wenn man sich als letzte Person auf der Welt fühlt, was, glaube ich, so jede queere Person wahrscheinlich nachvollziehen kann, ist es halt überhaupt nicht so. Und es wird besser, hoffe ich.
Und haben wir über Community, also quasi das Erleben nach innen hin so ein bisschen gesprochen. Aber es gibt ja natürlich auch immer die Außenwelt, um die es ja auch ein großes Stück weit geht beim DDOV. Und ich denke, wir sind uns einig, dass Sichtbarkeit von geschlechtlicher Vielfalt absolut wichtig ist. Mir persönlich geht es beispielsweise so, dass ich eigentlich meist gar kein Problem habe, als trans bzw. nicht binär erkennbar zu sein. Also ich weiß gar nicht, ob ich Stealth leben wollen würde. Da würde einfach ein Teil von mir dann auch untergehen bei. Und die Schwierigkeit liegt aber natürlich eher in der Gesellschaft, die entsprechende Narrative gar nicht hat, sodass man halt zwangsweise in ein binäres Schema kategorisiert wird, weil Menschen einfach gar nicht begreifen, was wir sind. Und mich würde interessieren, wie ihr das erlebt und wie wir durch den TDOV oder auch darüber hinaus trans sein entalienisieren können.
Ja, Steph ist ja, heißt ja erstmal grundsätzlich, dass man in der Öffentlichkeit nicht als Transperson wahrgenommen wird. Ja, und ich finde, es ist so ein doppelschneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite weiß ich, dass ich durch Sichtbarkeit neue Räume aufmache. Wenn ich ultra queer bin in der Öffentlichkeit und Leute super provoziert sind durch mich, sind sie weniger provoziert durch Menschen, die nicht so krass aus den Normen ausbrechen. Sichtbarkeit ist super wichtig in einer Community, um uns gegenseitig das Leben besser zu machen. Ich habe meine sehr sichtbaren Phasen. Ich provoziere gerne auch in der Öffentlichkeit und nehme Räume auch gerne ein. Und andersherum, mir fehlt auch manchmal die Kraft. Auch ich habe manchmal Angst, wenn ich abends in der Bahn sitze. Und ich weiß, wenn ich meinen Mund halte, bin ich sozusagen Steph. Ich habe dann ein Passing für die Menschen. Ich fall dann nicht auf. Erst wenn ich anfange zu reden, drehen sich die Leute um und hören, okay, das ist eine tiefe Stimme. Und die passt nicht dazu, wie ich dich jetzt wahrnehme. Und das kann Leute auch provozieren zu Gewalt. Und manchmal schränkt mich das auch ein, irgendwie zu wissen, hey, ich möchte jetzt nicht sichtbar sein. Wenn ich sichtbar bin, erlebe ich krasse Gewalt.
Ich glaube, darüber sollte man auch noch mal mehr sprechen, dass es auch ein Privileg sein kann, super queer rumzulaufen, weil es super viele Menschen auf der Welt gibt, also queere Menschen, Transpersonen, die nicht ihre Queerness offen zeigen können und es vielleicht auch niemals tun werden. Und deswegen ist es natürlich umso cooler, dass man zumindest manchmal, wenn CSD ist zum Beispiel, sehr queer auf der Straße herumlaufen kann. Weil es ist ja auch, wenn man mal näher darüber nachdenkt, so was für Erwartungen auch an Transpersonen gerichtet werden, dass die immer passen müssen, dass eine Frau aussehen muss wie eine Frau. So, und da gibt es ganz genaue Vorstellungen. Also nicht, dass ich jetzt nicht sagen möchte, dass Transpersonen keine Frauen sind, sondern oder nicht aussehen wie Frauen.
Alle Transpersonen sind Frauen.
Sondern, dass diese Schönheitsideale gibt, so okay, sie müssen sich schminken, sie brauchen lange Haare, müssen Kleider tragen, so. Dass das einfach Erwartungen sind, die ja auch Cis-Frauen nicht erfüllen und auch nicht erfüllen müssen und sollen. Und das aber viel toxischer sein kann, wenn es an Transpersonen gerichtet ist. Und das finde ich so schade, weil, also queere Körper sind so schön, wenn sie nicht versuchen, die ganze Zeit irgendwelche Schönheitsideale irgendwie zu entsprechen. Und wenn das Leute machen wollen, klar, können sie das natürlich tun, aber ich denke nicht, dass das ein Zwang sein sollte. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns gar nicht von Cis-Personen so wirklich trennt, weil keine Person sollte irgendwelche Schönheitsideale oder irgendwelche Erwartungen erfüllen müssen, nur um, naja, wie bei Transpersonen, nicht Gewalt zu erleben. So. Und ich glaube, da können wahrscheinlich alle Leute irgendwie zu einen Zug zu finden. So, ah, meine Eltern wollten immer, dass ich gut im Sport bin, aber ich bin gar nicht gut im Sport. So, das ist natürlich jetzt eine Kleinigkeit, aber das kann man ja auf alle Dinge im Leben übertragen. Und deswegen finde ich es, dass man es normalisieren sollte, dass man auch Transpersonen sieht, queere Personen sieht, die nicht passen, die nicht diesen klassischen Schönheitsidealen entsprechen, weil es halt einfach cool ist, man selbst zu sein. Und zwar ohne, dass man sich in irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Rollen reinzwingen muss.
Ich meine, so für mich ist auch, keine Ahnung, vor allem so früher, wie oft ich so Phasen hatte, wo ich in den Spiegel geschaut habe und mir wegen meinem Aussehen so irgendwie meine eigene Identität abgesprochen habe, weil ich diesen Schönheitsidealen auch einfach nicht entsprochen habe. Und ich denke, einfach zu sehen, dass Transpersonen sichtbar sind und so einen Tag zu haben wie ein Trans-Surf-Visibility, wo viele auf einmal sichtbar sind und sich gegenseitig auch schützen. Ja. Alleine sichtbar zu sein ist manchmal gefährlich, aber wenn mehrere Dutzende sichtbar sind, dann wirken sie gefährlich. Und ich denke, manchmal fällt man in diesen Strudel, wo man schwer rauskommt und sich diesen Normen irgendwie, I don't know, von ihnen erschlagen fühlt. Aber dann, wenn du diese Sichtbarkeit hast von Transpersonen, die mit einem Stolz auch auftreten, so diese Menschen, die zerschlagen solche Normen, das empowert einen. Und es gibt einen auch einen besseren Blick auf sich selbst, denke ich.
Na, dem kann ich mich nur absolut anschließen, weil, naja, ich bin ja nun schon ein bisschen über 30, sagen wir es mal so. Alter, ist weird. Vor allem ist queere Person, irgendwie macht das da noch weniger Sinn als sonst. Ihr kennt das vermutlich. Und also wenn ich so überlege, so in meiner Kindheit und Jugend, was es mir einfach gegeben hätte, Hätte es da schon mehr queere Sichtbarkeit gegeben, auch mehr Vernetzung über Internet etc.? Also gut, irgendwann hatten wir dann zwar Internet zu Hause, aber wenn man nicht weiß, wonach man überhaupt suchen muss oder es entsprechende Seiten und etc. noch gar nicht gibt, dann kann da ja auch keine Vernetzung stattfinden. Und für mich war es tatsächlich so, dass ich anfangs dachte, okay, wenn ich irgendwie das Label Trans für mich claimen möchte und vielleicht sogar in welcher Form auch immer transitionieren möchte, dann muss ich jetzt einem total stereotypen Bild entsprechen. Und irgendwann ist mir dann halt bewusst geworden, nein, das ist Quatsch, weil warum sollte ich jetzt für mich oder allgemein für Transpersonen da ganz andere Maßstäbe anlegen als für Cis-Personen? Weil ich meine, ich komme aus einer Familie, wo halt schon seit 2 Generationen absolut kein stereotypes Frauenbild in irgendeiner Form gepflegt wird. Und warum soll das dann für mich anders sein? Sprechen wir doch noch mal ein bisschen über außenstehende Cis-Personen, Allies oder vielleicht auch queere Personen, die noch nicht wissen, dass sie queere Personen sind.
Willkommen.
Hi. Im Track von Kerosin 95 heißt es so schön, die haben alle Schiss vor ihrer eigenen Queerness, niemand ist cis. Das ist natürlich etwas provokant übertrieben. Aber inwiefern wollt ihr denn Außenstehende dazu anreden, sich auch mal mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität und deren Ausdruck zu beschäftigen?
Ja, das ist sowas, wo ich auch schon öfters mal drüber nachgedacht habe. Also trans sein heißt ja jetzt auch erstmal grundsätzlich, dass du dich nicht damit identifizieren kannst, was an Geschlechtererwartungen von Geburt an auf dich projiziert wird. Und so bei mir sind es halt männliche Rollenbilder, die von mir erwartet wurden, dass ich dem entspreche. Und weil ich das nicht möchte, bin ich halt eben trans. Die Frage ist jetzt, tun Cis-Personen sich mit diesen Rollenbildern unserer Gesellschaft immer identifizieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, Rollenbilder sind nicht Abbilder davon, wie Menschen sind, sondern schränken Menschen darin ein, wie sie wirklich sind. Und es gilt auch für Cis-Personen, sich damit auseinanderzusetzen, was Geschlechterkategorien in unserer Gesellschaft bedeuten und dass man auch deren Wände sprengt, ja. Ich denke, jeder ist in der Lage, Pink zu mögen. Und ich denke, jeder ist in der Lage, auch Führung zu übernehmen oder den Haushalt zu machen, um mal stereotypisch zu sein. Aber ich denke, nicht nur Transpersonen fallen aus den Kategorien raus. Ich denke, viele Cis-Personen tun das auch, wenn sie sich einmal damit auseinandersetzen und was für sie ewig normal war, einmal hinterfragen.
Voll. Ich merke das immer, wenn ich mit Menschen, die noch nie was über nicht-binäre Menschen erfahren haben, wenn ich darüber rede, okay, ich kriege immer die Frage, ja, wie geht's dir denn mit deiner Nicht-Binarität? Wie hast du das denn gemerkt? Und dann rede ich halt immer so ein bisschen darüber, wie mein Prozess war. Also zum Beispiel, dass ich mich viel mit der Kategorie Geschlecht an sich auseinandergesetzt habe, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, wie es in anderen Ländern funktioniert, wie es hier funktioniert und bin dann irgendwann auf den Entschluss gekommen, okay, krass, das sind einfach nur irgendwelche Vorstellungen, die total zufällig gefühlt sind und denen jetzt Menschen in 2 Kategorien einordnet. So. Und für mich habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich kann mich damit nicht identifizieren und für mich sind so männlich und weiblich total bedeutungsleer, weil, ja, keine Ahnung, Jungs mögen Fußball, aber es gibt auch Mädchen, die Fußball mögen. Also wozu ist das jetzt männlich? So, um einen natürlichen Stereotyp zu reproduzieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, warum gibt es das überhaupt noch und woher brauchen wir das? Also klar gibt es Antworten auf diese Fragen, die zum Beispiel was mit Kapitalismus zu tun haben, generell mit Unterdrückung, aber müssen wir das auf alle Menschen anwenden? Und meine Antwort ist nein, ich habe keine Lust, mich daran zu halten. Ich möchte mich selber entfalten. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Cis-Personen, mit denen ich geredet habe, sagen, oh krass, ja stimmt, bei mir ist das auch so, weil ich finde das eigentlich auch total blöd, dass ich, keine Ahnung, von meiner Beziehungsperson erwartet wird, dass ich mich nur um die Kinder kümmere. Ich würde viel lieber arbeiten gehen oder ich würde viel lieber, keine Ahnung, Aktivismus machen oder so. Dass das so ein Moment ist, wo, glaube ich, diese Grenze, die von rechts vor allem immer so gesetzt wird, ah, die hinten sind trans und die sind komisch, dass die einfach nicht existiert. Das ist einfach Quatsch. So, das sind Probleme, die die Transpersonen haben, die alle anderen Menschen auch haben. Natürlich wegen Diskriminierung wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber prinzipiell sind die Problematiken, mit denen wir uns beschäftigen als queere Personen, vielleicht ein bisschen verstärkter da, als sich Cis-Personen damit auseinandersetzen. Oder manche Cis-Personen zumindest.
Das heißt, ein bisschen so wie Feminismus letztlich allen Menschen und nicht nur Frauen was nutzt, könnte man das quasi erweitern. Queer-Feminismus nutzt eigentlich der gesamten Gesellschaft was. Oder die queere Befreiung, wie man es auch nennen möchte. Nun haben wir sehr viel allgemein drüber gesprochen, was Transjoy bedeutet, was Sichtbarkeit für uns bedeutet oder bedeuten kann und wie wir damit umgehen wollen. Am 31. März ist nun der Trans Day of Visibility weltweit und auch hier in Halle. Und jetzt würde mich interessieren, ihr so als Teil der Orga hier vor Ort, was konkret plant ihr denn sowohl an diesem Tag als auch darüber hinaus? Und falls jetzt Leute zuhören, die das interessiert, wie können die sich vielleicht beteiligen?
Am 31. März direkt planen wir tatsächlich keine Demo oder irgendwas wie letztes Jahr, weil es Ostersonntag ist und wir ein bisschen Angst haben, dass keiner kommt. Deswegen haben wir überlegt, okay, wir machen eine Kunstaktion an dem Tag. Was das sein wird, verrate ich noch nicht. Und wir machen quasi dann im Anschluss, also in den ersten beiden Aprilwochen, verschiedene Veranstaltungen, die sich auch an unterschiedliches Publikum wenden, sowohl für queere Personen als auch für Allies oder Menschen, die sich noch weiterbilden wollen. Und zwar haben wir am 4. April ein Queer-Salon in der Volksbühne. Die Uhrzeit weiß ich noch nicht, weil das gar nicht so richtig unsere Orga ist, sondern wir haben das ein bisschen ausgelagert dieses Jahr. Aber auf jeden Fall werden da wahrscheinlich noch Werbung kommen, also am 2. April eine Party. Dann am 4. April gibt es einen Filmabend. Und zwar ist das in Kooperation mit dem Unikino, aber da können alle Menschen kommen. Und zwar schauen wir den Film Captain Fergatron Saved the Universe. Ja, ihr habt richtig gehört. Um 19.30 Uhr im Audimax. Und vielleicht kurz zu dem Film. Es ist super trashy. Es ist sehr, sehr campy. Es macht super viel Spaß, den zu schauen. Und er ist einfach bunt, schrill, strahlt nur so von Trans Joy. Also es haben auch fast nur Transpersonen die Regie übernommen, Kameraführung und so weiter. Aber auch die SchauspielerInnen sind fast alle trans. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Also 4. April, Filmabend um 19.30 Uhr im Audimax. Eintritt ist frei, habe ich das schon gesagt. Eintritt ist auf jeden Fall frei. Dann gibt es am 7. April einen Workshop, und zwar, wie ist man ein guter Queer-Ally? Das richtet sich dann wahrscheinlich eher nicht direkt an queere Personen, sondern an welche, die vielleicht Kontakt mit queeren Personen haben oder es haben möchten und nicht genau wissen, wie mache ich das mit dem Pronomen, was bedeutet das überhaupt, muss ich jetzt in den Deutschunterricht zurück? Das ist um 11 Uhr, beziehungsweise zwischen 11 und 15 Uhr, dieser Workshop in der Lernwerkstatt in den Frankischen Stiftungen. Und da kann man sich über unsere E-Mail-Adresse anmelden, und zwar ist die tdow-halle@riseup.net oder über unseren Insta-Account tdowhalle, einfach alles klein und zusammen. Genau, das ist am 7. April zwischen 11 und 15 Uhr. Dann haben wir unseren krönenden Abschluss, der 11. April. Das ist eine Lesung, und zwar mit Elna Maria Rackwitz, eine Transperson, die hier in Halle das BBZ, also das Begegnungszentrum für queere Menschen, leitet und ein Gedichtsband rausgebracht hat. Und mit Tia Uhlich, auch eine Person aus Halle, die ja basically eigentlich alles macht, aber auch Texte schreiben. Und da wird es um Transsichtbarkeit und auch um Transjoy gehen.
Tia kennt man vor allem vom Nebenwiderspruch.
Das stimmt. Tia ist also musikalisch auch aktiv. Ob Tia tatsächlich rappen wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht werden wir Tia fragen.
Müsst ihr vorbeikommen, dann findet ihr es raus. Genau.
Das ist am 11.04. auch in der Hochschullernwerkstatt in den Frankischen Stiftungen um 19.30 Uhr.
Ja, es wird also eine queere erste Aprilhälfte hier in Halle.
Auf jeden Fall.